Hallo und herzlich willkommen bei Herzgespinste, dem Podcast über Liebe, wie sie ist. Wir sind drei Autorinnen, die nicht nur über Liebe und Beziehungen schreiben, sondern auch darüber quatschen. Ich bin Michaela Metzner alias Mia M. Hope.
Ich bin Sandra Andres.
Und ich, Christiane Sporen. Ja, heute sprechen wir über ein ganz spannendes Thema, nämlich über das Grenzen setzen. Und jemand hat jüngst richtig gut seine Grenzen gesetzt, und zwar der Berliner Bürgermeister Kai Menger. Der hat nämlich, während dort Stromausfall war in der ganzen Stadt, entschieden, dass er mal den Kopf freikriegen muss und sich mit seiner Lebensgefährtin zum Tennis getroffen und da mal eine Stunde vor sich hingespielt, während die ganze Stadt unter ihm im Dunkeln war. Und ich musste da so lachen, als ich das gelesen habe, weil einerseits fand ich das total krass, dass er da halt gesagt hat, nee, ich brauche jetzt mal eine Auszeit, sich auf seine Bedürfnisse gehört hat und diese Grenze gezogen hat. Und andererseits dachte ich, what the fuck, dein einziger Job ist es, in dieser Situation zu handeln und du gehst Tennis spielen. Toll. Also ja, das fand ich ziemlich krass. Aber ja, gut, auch in der vergangenen Weihnachtszeit ging es natürlich immer wieder um das Grenzen setzen. Ob das jetzt mit der Familie am Weihnachtstisch war, dass man sagen musste, ja, so, ich brauche jetzt mal, muss mich zurückziehen oder das geht mir hier zu weit oder was du sagst, verletzt mich oder whatever. Ist ja auch eine Zeit, wo man immer wieder so an diesen Punkt kommt, ne, an seine eigene Grenze und dann immer wieder drüber hinweggeht, weil man denkt, das gehört sich so oder das muss so sein. Oder? Was sagt ihr dazu?
Ja, natürlich. Du musst bei der dritten, fünften, siebten Familienfeier auch noch anwesend sein und bleiben und du musst auch bitte das Dessert von allen Tanten gekostet haben.
Und den dritten Hackbraten. Mindestens
in Spanien ist das so.
Auch noch.
Ja, natürlich. Ja, also ich glaube nicht nur Weihnachten, das ist halt ganz, ganz oft so, ne, dass wir ein bisschen Angst davor haben, dass wir Leute vor den Kopf stoßen, wenn wir einfach mal sagen, nein, das geht jetzt nicht, ich mache das nicht mehr, ich möchte das nicht, sondern ja, oder ich habe keine Zeit oder das kann ich gerade nicht unterbringen, habe gerade keine Kapazitäten für. Ich glaube, es ist auch nicht nur Privatleben, sondern auch im Job, egal, in allen Punkten im Leben, glaube ich, stoßen wir immer wieder an Momente, wo wir es schwierig finden, dass wir einfach mal sagen, nein, das kann ich jetzt nicht machen oder ich will das so jetzt nicht.
Also ich bin tatsächlich ein richtiger People-Pleaser, der versucht, es allen recht zu machen und seine Bedürfnisse dann einfach hinten anstellt. Und es ist mir relativ egal, ob das die Familie ist oder der Job oder ja Privatleben, whatever. Es kann auch der Nachbar sein, der irgendwas von mir will. Ich tue mir generell einfach schwer, Nein zu sagen. Und ich denke, das ist auch bei mir so ein ganz altes Muster, einfach tief verwurzelt auch in meiner Familie. Die Frauen haben das schon immer so gemacht, ob meine Mutti oder meine Omi. Wir haben da einfach eine gewisse Angst vor was? Angst vor Ablehnung, Angst zur Last zu fallen, ne? Angst nicht mehr so geliebt zu werden, nicht mehr akzeptiert zu werden. Ich weiß es gar nicht.
Ja.
Ich kann es gar nicht beurteilen, woher
so
das jetzt genau kommt.
Das Stiefkind der Familie zu sein, ne? So die unhilfsbereite, unsympathische.
Das ist so doch das. Nein. Falsches Attribut. Ja, das, was du zuvor genannt hast, passt ganz genau. Die Liebenswerte, die Verlässliche, die immer da ist, die alles tut. Das sind die Dinge, die erstrebenswert sind.
Genau.
Egoistisch passt da einfach nicht ins Bild.
Ja.
Ja.
Also ich gehe wirklich so weit zu sagen, es geht bei mir oder bei vielen einfach auch gar nicht mal ums Grenzen setzen und Nein sagen, sondern einfach diese Tendenz, diese Gewohnheit und dieses Bedürfnis, sich aufzuopfern. Diese Opferrolle, in die wir irgendwie hineingeboren sind. Ja. Das sind irgendwie so alte Muster von unseren Müttern, von den Omas. Das ewig weibliche vielleicht.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das hat auch viel mit uns Frauen zu tun. Ne? Wir Frauen wurden ja schon als Mädchen dazu erzogen, nicht aufzubegehren. Ne? Artig zu sein, sauber zu sein, im Hintergrund zu sein, nicht aufzumucken, nicht zu widersprechen. Wenn jemand was will und das brav zu machen, was jemand anderes verlangt.
Ich weiß nicht. Also ich kenne genug männliche Beispiele. Angefangen von meinem Onkel, der ja zum Beispiel Installateur ist und auch nie sagen kann, nee, sorry, ich habe gerade irgendwie eine 60-Stunden-Woche und ich kann jetzt nicht auch noch dein Klo reparieren. Weil dann könnte ja irgendjemand sagen, ja, na, aber bei der Hoho hat er Zeit, aber bei uns findet er keine Zeit. Also da könnte er ja schlimme Nachrede bekommen. Also es geht gar nicht. Also ich kenne schon viele Männer auch, die da Schwierigkeiten haben zu sagen, ne, das ist jetzt nicht mein Ding oder ich kann das einfach nicht. Ich glaube schon, dass diese Ängste universell sind, dass wir jemanden enttäuschen oder vielleicht auch, ja, dass wir unsere Pflicht nicht ordentlich erfüllen.
Das sind wir jetzt aber beim richtigen Thema, Pflicht ordentlich erfüllen. Das ist ja echt so eine Definitionssache, ne? Weil wenn ich jetzt auf diesen Bürgermeister eingehe, ich verstehe komplett, dass er mal den Kopf freikriegen muss, aber in dem Moment ist es eine Krisensituation, finde ich, hätte er seine Pflicht erfüllen müssen und da sein müssen. Bin ich ganz ehrlich, sehe ich das falsch?
Andererseits verstehe ich auch, was Christiane gesagt hat, gerade in so einer Situation, wo dir als Bürgermeister ja wirklich wahrscheinlich komplett die Decke auf den Kopf fällt und du wahrscheinlich irgendwie 40 Anrufe in der Minute hast und eh nicht weißt, wo du anfangen kannst. Ich kann schon noch irgendwo nachvollziehen, dass du sagst, so, ich brauche jetzt mal eine Stunde für mich, weil dann kann ich vielleicht danach irgendwie genau so was Kopf freikriegen. Hilft ja oft, irgendwie was zu sortieren und dass du nachher, dass du dir darüber was klar wirst und danach viel besser und klarer Entscheidungen treffen kannst.
Oh, für mich ist es eher so, wie wenn er den Kopf in den Sand steckt.
Das kann natürlich auch sein, ich kenne ihn nicht.
Ich kenne ihn auch nicht. Ich bin da auch fies beim Beurteilen, ich weiß, aber das widerstrebt mir komplett.
Das ist so witzig, komplett. Da sieht man schon so unterschiedliche Typen. Mein erster Impuls war, geil, dass sich die Welt über sowas jetzt aufregen muss, weil der Mann eine Stunde Tennis spielt. Also ich bitte dich, ich meine, er war ja auch nicht außer Landes, er war erreichbar, er hat irgendwie ja sogar in der Tennishalle da sich verbinden lassen für den Fall, dass jemand was will. Und die Leute regen sich auf, weil der Mann sagt, ich gehe jetzt eine Stunde Tennis spielen. Jetzt im Moment kann ich eh nichts tun.
Ja, das ist National News. Ne? Es ist National News. Es war wirklich auch
also,
eine größere
Zeitung. Also da denke ich mir so, mein Gott, was soll in dieser einen Stunde passieren? Soll Berlin untergehen oder was? Und was kann der Mann denn daran hindern? Also das, ne, ich habe mir einfach nur gedacht, jetzt lass den Jungen doch Tennis spielen gehen.
Aber es ist genau, wie du sagst, man sieht da so ein bisschen die Typen raus. Ne? Also Michaela, du hast vorhin schon gesagt, also ja, du bist der People-Pleaser. Und ich glaube, das ist ja dann auch so, dass man das dann auch umgekehrt solche Sachen halt übel nimmt.
Und ich stülpe das anderen über. Ja. Übernimm doch, um Gottes Willen, die Verantwortung.
Ja.
Das ist dein Job. Deswegen verdienst du 5-mal so viel wie alle anderen. Dann sei doch auch da. Das ist doch genau der Punkt, warum wir über unsere Politiker herziehen und schimpfen. Weil sie viel zu wenig tun in unseren Augen für das Geld, was sie verdienen.
Ja, aber das tun sie ja eh immer. Das kann nie genug sein.
Ja, das Interessante wäre ja, die interessante Frage ist ja, was ist in dieser Stunde passiert? Was er verpasst hat oder wo er nicht präsent war? Darüber redet natürlich keiner, weil einfach nichts passiert ist in dieser Zeit.
Nö. Weil nichts passiert ist, genau. Aber er hätte in der Stunde da rausgehen können, sich solidarisieren, hätte frierenden Menschen Decken vorbeibringen können, dann das wäre das Richtige gewesen.
Ja, oder sie in die Tennishalle einladen können. In der Tennishalle.
Warme Suppe in der
Tennishalle. Jeder, der mal Tennis spielen möchte, darf das jetzt auf meine Kosten. So. Ja.
Also ich bin ja schon auch eher Team Grenzen setzen. Ne? Ich bin dann eher das schwarze Schaf und das ist auch okay. Tja, zum Beispiel, gutes Beispiel, ich bin ja die einzige Spanisch Sprechende in der Familie. Und wenn dann irgendein Nachwuchs in der Familie irgendwo in unserer doch sehr großen Familie in der Schule dann Spanisch hat und damit nicht zurechtkommt, dann ist natürlich gleich, ja, die Sandra kann doch Nachhilfe geben. Das ist doch eh klar.
Tante Sandra.
Ja, und ich bin da auch die Bitch dann. Das ist auch okay. Ich bin dann auch die sagt, nein, sorry, das kann ich nicht. Ich habe einen 40-Stunden-Job oder manchmal auch mehr. Ich versuche irgendwo dazwischen meine Bücher zu schreiben. Ich habe Familie und hin und wieder habe ich sogar noch ein bisschen Freizeit und kann mal eine halbe Stunde lesen oder so. Und nein, ich habe nicht die Kapazitäten, dass ich jetzt sage, ich übernehme da Spanisch-Nachhilfe. Das schaffe ich einfach nicht. Und es ist aber auch etwas, was ich jetzt nicht so persönlich sehe. Ich das nicht so, dass ich bin die Böse, die nicht helfen will, sondern ich sehe das komplett anders, weil es bringt auch niemandem etwas, dass ich mich zu irgendwas hinreißen oder lasse oder verpflichte, was ich dann nicht durchziehen kann. Wo ich dann weiß, wenn ich dann am Sonntag irgendwie um 5 Uhr nachmittags, ja, jetzt schieben wir da irgendwie eine Spanischstunde rein oder Montag um 9 Uhr abends, ich bin durch und fertig, ich kann nichts vorbereiten, ich bin nicht wirklich da, ich bin im Zombie-Modus, ne? Es ist nichts, was ich irgendwie hilfreich beitragen kann. Schaffe ich vielleicht 2-3 Mal, bringt meiner Cousine überhaupt nichts, weil da hat sie genauso viel gelernt, wie wenn sie sich irgendwie eine Stunde mit ChatGPT hinsitzt. Und ja, regelmäßig über 6 Monate kann ich das aber nicht leisten. Ne? Und das sage ich auch ganz ehrlich. Und ich denke, da hat niemand was davon, dass ich da irgendwelche Sachen anfange, die ich dann eh nicht durchziehen kann. Das ist auch absolut sinnlos. Und ich kommuniziere das dann auch ganz klar. Und wenn ich dann halt die Böse bin, die nicht helfen will, dann darf man das so sehen, wenn du das so sehen willst. Da bist du frei, so zu denken. Das ist okay für mich.
Ja, ich hatte tatsächlich eine ähnliche Anfrage neulich von meinem
Bruder. Solltest du auch Spanisch lernen?
Nein, Französisch. Die Michaela war doch mal Fremdsprachenkorrespondentin und hat Französisch und Englisch gelernt. Die könnte doch mal dem Gymnasiasten Nils mit 12 Jahren Nachhilfe in Englisch und Französisch geben. What the fuck? Wann habe ich zum letzten Mal Französisch gesprochen?
Ich wusste nicht, dass du es sprichst.
Kann ich auch nicht mehr, aber das habe ich dann wirklich geschafft, so klar zu kommunizieren. Ich muss mir tatsächlich, um Nein zu sagen und Grenzen zu setzen, brauche ich im Kopf vorher eine gute Ausrede. Dann schaffe ich es auch, ja. Aber es ist besser, ich bin vorbereitet. Speziell in dem Fall wusste ich natürlich sofort, da kann ich sagen, ich habe seit, weiß ich nicht, 30 Jahren kein Wort Französisch mehr gesprochen. Ich weiß nichts mehr, kann ich ihm nicht helfen. Ja, aber du kannst es zumindest versuchen, es ist bestimmt noch im Blut. Nein, es ist nicht mehr im Blut. Ich könnte ihm jetzt vielleicht noch schwedischen Unterricht geben, da hätte er aber nicht viel davon.
Ja, das ist dann noch extra mies, ne? Wenn die das Gegenüber dann versucht, einen zu überreden, obwohl es ja eh schon so schwer ist, die Grenze zu ziehen und zu sagen, nein, I don't do it. Aber was mir auch sehr geholfen hat, also nochmal kurz zurück, bei mir ist es so, dass ich in den letzten Jahren extrem an diesem Grenzenthema gearbeitet habe, weil das, seit ich Mama bin, einfach kontinuierliches Thema ist. Grenze, 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 Grenzen. Mhm. Weil ansonsten kriege ich Burnout. Das ist einfach so. Und man denkt ja, wenn man Mama wird, man muss jetzt alles geben für dieses kleine Wesen, für das kleine Geschöpf und möchte das ja auch. Und irgendwann nach Monaten oder vielleicht doch nach einem Jahr, anderthalb Jahren merkst du, boah, ich kann nicht mehr. Ich gehe hier so am Stock. Und das nur, weil ich mich aufopfere, wo wir das schöne Wort wieder haben, für dieses Kind. Und irgendwann tust du es nicht nur für das Kind, dann tust du es für die ganze Familie, für den Haushalt, für deinen Mann, für alle. Und merkst das gar nicht, wenn du nicht aktiv gegensteuerst. So. Deswegen war ich halt sehr schnell schon daran zu arbeiten, Grenzen zu setzen und zu lernen, nein, ohne dass es bedeutet, du bist eine schlechte Mutter, du willst dich nicht um dein Kind kümmern, du willst überhaupt diese Rolle gar nicht und überhaupt alles findest du ganz schrecklich. Also diese Gedanken musste ich aktiv ablegen, damit ich das überhaupt konnte. Und das ist ja auch der Grund, warum ich überhaupt das Buch Notwarmer Mama geschrieben habe, weil ich andere Mütter aktiv dazu bewegen wollte, sich wenigstens 10 Minuten am Tag Pause zu nehmen, so lang wie so eine Kurzgeschichte ungefähr ist, um sie daran zu führen, wie sich das anfühlt, sich das Recht rauszunehmen, eine Grenze zu ziehen und zu sagen, ich brauche jetzt diese Pause und diese Auszeit. Und was mir beim Grenzensetzen immer extrem geholfen hat, war die Erkenntnis, dass wir nicht verantwortlich dafür sind, wie andere Leute darauf reagieren, wenn wir Nein sagen. Mhm. Weil das ist ganz oft in unseren Köpfen, dass wir uns denken, ja, aber was denken denn die anderen, wenn ich jetzt Nein sage? Bestimmt hassen die mich, bestimmt finden die mich ganz schlecht, bestimmt denken die, ich bin das und das und das und das. Aber das ist gar nicht unsere Verantwortung, wie die anderen reagieren. Die anderen sind geprägt aus ihrer eigenen Vergangenheit, wie sie aufgezogen sind oder auch was für Glaubenssätze sie mit sich rumtragen. Daran können wir nichts rütteln, egal wie wir reagieren. Aber wir können daran rütteln, wie wir sein wollen und was uns wichtig ist. Und wenn du das mal verinnerlicht hast, dass du das nicht steuern kannst, wie der andere über dich denkt, dann fällt es auch viel leichter. Es ist nicht unsere Verantwortung zu bestimmen, wie das Gegenüber reagiert.
Das ist genau das, was ich vorher meinte, als ich sagte, du bist frei oder steht dir frei zu denken, was du willst, auch über meine Reaktion, über meine Ansage oder meine Entscheidung. Das kann ich eben, das kann ich nicht mich beeinflussen. Und ich denke auch, dass sowieso immer diese Möglichkeit ist, egal was du tust und egal was passiert, es gibt immer diese Möglichkeit. Oder dass jemand, der schlecht über dich denken will, der wird das tun, der wird was finden. Also auch wenn ich jetzt sage, ja, ich gebe der Cousine Spanisch Nachhilfe, dann weiß ich nicht, hatte ich vielleicht zu wenig Zeit oder mich zu wenig bemüht, wenn jemand das sagen will. Ne? Oder dann schreibt die trotzdem irgendwie eine 4 oder eine 5 auf die nächste Schularbeit und ja, da war halt mit der Sandra dann doch nicht. Also wer irgendwie was Schlechtes finden will, der wird schlecht über dich denken. Und deshalb kann ich auch gleich die Wahrheit sagen und ehrlich kommunizieren.
Ja, und auch das Aushalten. Ne? Das muss man auch erstmal lernen, das Aushalten, was der andere sagt oder sagen könnte oder wie der reagiert. Das ist auch etwas, das das Nervensystem erstmal lernen muss, darf. Michaela kratzt sich am Kinn und guckt nachdenklich in die Kamera und denkt sich,
Ja, ich glaube, ich wollte nämlich gerade sagen, also wahrscheinlich, wie ganz viele Hörer und Hörerinnen da draußen, werden sich jetzt wahrscheinlich auch fragen, ja, wie macht man das denn?
Wie geht das? Hast du einen Tipp dafür? Kann ich das besser aushalten?
Übung.
Na,
es geht wirklich darum, es zu üben. Einfach immer wieder versuchen, die Grenze zu ziehen. Mit kleinen Grenzen anfangen, die dir nicht so schmerzhaft wehtun. Zu gucken, wie fühlt sich das an? Wie reagiert der andere darauf? Und dann wird's über die Wiederholung, wird dein Nervensystem lernen, es ist okay, das zu tun. Es passiert nichts Schlimmes. Es wird mich keiner ablehnen. Und es werden natürlich Situationen kommen, wo du vielleicht Ablehnung erfährst. Die würde ich jetzt nicht als allererstes nehmen, um das zu testen, sondern eher später, wenn es okay ist.
Okay.
Ich finde auch immer gut, darüber zu reden. Also ich habe Leute, mit denen ich reden kann, wenn ich weiß, es gibt eine Entscheidung, die ich treffen muss und eigentlich möchte ich so reagieren, dass der andere glücklich ist, aber mein Inneres möchte so reagieren, dass ich glücklich bin und mir fällt das schwer, darüber zu sprechen und sich vom anderen abzuholen. Es ist okay, du kannst das tun, es wird sich komisch anfühlen, aber es ist trotzdem okay, du stehst für dich ein. Das hilft auch, also das nicht alles mit sich selber auszumachen, sondern sich zu öffnen und das zu teilen mit Menschen, die ähnlich denken. Und, Entschuldigung, da ist was Witziges durch die Kamera gelaufen. So. Und auch, jetzt habe ich den Faden verloren.
Also ich glaube, das ist auch tatsächlich, also ich finde, es hilft auch tatsächlich einfach der zu sehen, dann den positiven Effekt, den es für mich persönlich hat. Wenn ich meine Grenzen definiere und dann eben Sonntag um 5 statt irgendwie beim 47. Kaffeekränzchen zu sein, wo ich unbedingt dabei sein muss, halt einfach eine Stunde habe, um zu schreiben oder zu malen oder zu singen oder mit meinem Mann auf der Couch zu chillen. Ne? Und das, diese Zeit für mich, die habe ich eben, weil ich gesagt habe, nein, ich muss das jetzt nicht machen, ich muss da jetzt nicht dabei sein. Weil tatsächlich ist es halt wirklich so, wenn du zu allem Ja sagst und immer alles machen kannst und überall dabei bist, dass die auf der Strecke bleibt, bist immer du.
Ist es auch. Ja. Man darf sich auch erlauben, mal vor einer Entscheidung, vor dem Ja sagen, kurz innezuhalten und sich zu fragen, möchte ich das jetzt wirklich? Oder auch die Entscheidung zu vertagen, das habe ich auch sehr oft gemacht am Anfang. Ich habe dann gesagt, du, ich denke kurz drüber nach, ich melde mich nochmal, damit ich mir da klar werden konnte, was ich möchte und das nicht sofort mich in die Enge drücken lasse. Das funktioniert in den meisten Fällen auch, dass man sagt, so, ich melde mich nochmal. Oder wenn es über eine WhatsApp-Nachricht kommt, die Frage, dann einfach nicht antworten erstmal, bis man weiß, was man antworten möchte. Ne, das kann man auch mal probieren. Und auch Mindset-Arbeit ist jetzt ein großes Fass. Ich touch das nur da, warum du dich so fühlst, dass du deine Grenze nicht ziehen willst, ist ja, weil irgendwas in dir verankert ist, das sagt, nein, darf ich nicht. Es ist ein Glaubenssatz oder irgendwas, das dich geprägt hat. Das kann man natürlich durch Mindset-Arbeit wieder umkehren. Ne? Man kann Glaubenssätze verändern. Das ist auch eine Übungsfrage. Aber man kann das machen. Und Schritt für Schritt werden aus diesen alten Glaubenssätzen neue positive Glaubenssätze oder Affirmationen, wie auch immer man das nennen will, die dir dann irgendwann sagen, doch, du darfst das. Doch, du darfst das. Doch, du bist es dir wert. Das muss man auch trainieren. Aber das hilft dann irgendwann nicht mehr so sehr, diese Stimme zu hören aus früheren Zeiten.
Ja, eben hinterfragen, denke ich, hilft immer. Na, woher kommt das? Ist das wirklich etwas, was ich will oder was aus mir, dass ich wirklich möchte, dass die Leute immer zufrieden sind mit allem, was ich tue? Oder eben ist das irgendwie aus meiner Erziehung oder ist das irgendwie mir verankert? Habe ich das einfach so gelernt? Und deshalb habe ich das Gefühl, ich habe da konstant Verantwortung und muss immer liefern. Ja, ganz arg schwierig wird es dann natürlich, wenn das Ganze Beziehungen betrifft. Mhm. Na, also wenn man halt wirklich sieht, eine Beziehung, egal jetzt ob Familie, Freundschaft, Liebesbeziehung, tut einem nicht gut und ist auch wirklich, ja, hat auch wirklich ganz, ganz arge toxische Einflüsse. Hattet ihr das schon mal? Habt ihr da auch schon mal Grenzen gesetzt oder vielleicht auch was beendet, wo ihr gesehen habt, boah, das tut mir jetzt einfach gar nicht mehr gut?
Ich nicht. Ich hatte keine Beziehung, die ich beendet habe, weil sie mir nicht mehr gut tat. Obwohl ich das Thema Grenzen setzen in der Beziehung schon auch kenne. Ne? Also gerade mit der Historie, die ich gerade erzählt habe, kam natürlich der Moment, dass ich irgendwann bei meinem eigenen Mann Grenzen ziehen musste und sagen musste so, ich opfere mich hier gerade auf, das geht für mich so nicht mehr weiter, wir müssen was tun. Und selbst jetzt noch, wo ich ja schon recht weit gekommen bin, ich überlege gerade, ob es übertrieben zu sagen ist, aber ich glaube nicht, es ist bei meinem Mann immer noch am schwersten, die Grenze zu ziehen. Und jetzt denkt sich wahrscheinlich jeder, was für eine instabile Beziehung ist das denn, wenn man das nicht mal bei seinem Mann kann? Aber so ist es nicht. Genau andersherum ist der Fall.
Nee,
es ist genau andersherum.
Ist ganz klar, aber die Menschen, genau, die du am meisten liebst, sind dir am wichtigsten, genau, und es ist am schwierigsten, dass du sagst,
genau, du willst sie am wenigsten enttäuschen. Du willst am wenigsten von den Menschen, die du liebst, dass die dir böse sind hinterher oder was auch immer in deinem Kopf ist, ne? Deswegen ist das immer noch für mich das Schwierigste, bei ihm eine Grenze zu ziehen und zu sagen, nein, so geht es nicht. Wir müssen einen anderen Weg finden zusammen. Und das, glaube ich, ist in jeder Liebesbeziehung genauso. Genauso, egal worum es geht, ob es jetzt um das Toxischste geht, das Schlimmste sozusagen, oder auch ganz alltägliche Grenzen, die wir ziehen wollen.
Mhm. Ja, bei mir war es tatsächlich eine Freundschaft und auch wirklich eine Freundschaft, die in meine Jugend zurückgeht, also die wirklich über 20, 25 Jahre hinweg gegangen ist, wo aber die Person dann wirklich ja in ihrem Leben komplett verloren war. Und ich bin da auch ganz, ganz lang in dieses Rettersyndrom oder Opferrolle oder eine Opferrolle nicht, will ich nicht sagen, eher in das Rettersyndrom ein bisschen reingerutscht, ne? Und auch so in dieses Muss. Sie ist eine meiner engsten, längsten Freundinnen. Ich muss für sie da sein, komme was wolle, egal was passiert. Ich muss da durch, ich muss mir alles anhören, was sie mir sagt. Ich muss stundenlang für sie da sein und zuhören. Ich muss ihr jeden Monat wieder Geld borgen, weil ganz klar, sonst ne, kann sie ihre Wohnung nicht mehr bezahlen. Obwohl ich ja jedes Mal schon, wenn ich in WhatsApp reinging, wenn ich nicht sah, sie kam, da kam die Nachricht, schon immer Bauchweh hatte und wusste, na, da kommt jetzt wieder eine halbe Stunde, mein Leben ist scheiße, die Welt hasst mich. Ich wusste schon, da kommt wieder so eine Negativität auf mich zu. Das ist richtig, ne, wo man sich schon wappnen muss dafür. Und trotzdem hatte ich was sehr, sehr lange, so dieses Jahr. Aber das gehört dazu, ne, Freundschaft in guten und in schlechten Zeiten. Da muss man durch. Ich kann meine Freundin nicht hängen lassen. Und das hat wirklich sehr, sehr lange, also ich möchte sagen, wirklich Jahre gedauert, bis ich es dann einfach auch irgendwann gesagt habe, das kann ich nicht mehr. Das tut mir nicht gut. Und da geht es nicht darum, dass ich die Person hängen lasse oder was weiß ich, oder na, sage, oh, ist mir alles wurscht, was jetzt aus dir wird, sondern da geht es darum, dass ich auf mich selbst schauen muss. Und wenn irgendeine Beziehung oder Freundschaft, was auch immer, nur noch Negativität in mein Leben bringt, nur noch toxische Sachen in mein Leben bringt, nur noch etwas, was ja mir selbst einfach absolut nicht gut ist. Es macht ja auch was mit einem, na, wenn so viel, wenn das immer wieder da ist, und das macht ja auch was mit dir, dass ich das dann tatsächlich irgendwann beendet habe, egal wie lang das dann auch ging und wo ich dann eines Tages sagte, ja, das geht einfach nicht mehr, ne? Und ich bin hier raus, weil, ja, könnte man es auch sagen, ne? Ja, war halt der einfache Weg, und aber ja, ich finde schon, man muss dann auch sagen, ja, ich kann das so nicht mehr machen, weil ich bin nicht dein emotionaler Mülleimer und das kann ich einfach nicht sein, ne? Und sind halt auch gewisse Entscheidungen, die man einfach im Leben treffen muss, dass man das gewisse Sachen in den Griff kriegt und die ich auch nicht für dich lösen kann, egal wie lange du mich jetzt am Telefon voll weinst.
Mhm, stimmt. Und ich denke, dadurch, dass du ja so lange versucht hast zu helfen, hast du das Notwendigste getan. Und irgendwann muss diese Person ja eine Entscheidung treffen, wie du sagst, um ihr Leben zu verbessern. Das kann nicht angehen, dass sie dir ein Leben lang die Ohren voll heult und nichts an ihrer Situation ändert.
Ja, ich,
ne? Ja,
kann
ganz
sie,
genau.
Man kann sich immer nur selber helfen, das ist halt so.
Ganz genau, ja.
Das muss man dann halt lernen in dieser Situation, so schwer es auch ist. Ne?
Also ich habe jetzt vorhin sehr, sehr lange gezögert, weil ihr wisst ja, dass ich in einer toxischen Beziehung war in jugendlichen Jahren und wie schwer das halt auch war, diese Beziehung hinter mir zu lassen. Zu der Zeit habe ich noch nicht erkannt, dass ich da in so einer Opferrolle steckte und es hat sehr lange gebraucht zu erkennen, auch mit therapeutischer Hilfe, dass das toxisch war, dieses Manipulative, wie mein Freund mich behandelt hat und dass er mich da oft mit Absicht quasi ausgenutzt hat, die Grenzen ausgereizt hat, bis es nicht mehr länger ging, bis ich weinend quasi zusammengeklappt bin. Ja, wie gesagt, ich kürze das hier ab. Es hat 10 Jahre gedauert, bis ich mich aus dieser Toxizität befreit habe. Und der Grund war eigentlich nicht die Erkenntnis, oh, du warst hier voll das Opfer, du musst hier raus, sondern eigentlich die Erkenntnis, ich will so nicht weiterleben. Das war so der Einstieg in die Schritte, die ich dann unternahm, um die Beziehung zu beenden. Und dadurch, dass es halt auch jahrelang gedauert hat, das aufzuarbeiten, habe ich vieles von diesem Package mitgenommen in die nächste Beziehung, in meine Ehe dann auch. Und dieses alte Muster, ich darf mich nicht beschweren, ich darf keine Grenzen setzen, ich muss versuchen, mich aufzuopfern, um diese Beziehung am Laufen zu halten, um meinen Partner zu befriedigen, um seine Wünsche zu befriedigen, um Liebe von ihm zu bekommen, das hat sich echt in diese nächste Ehe halt mitgeschleppt. Es war dann auch nicht einfach, weil dadurch, dass ich vieles verheimlicht habe, also nicht gesagt habe, was mich stört, konnte natürlich mein Partner dann auch
das nicht
einschätzen. Ja, wie weit darf ich gehen und wo klappt sie zusammen? Und so ist es tatsächlich auch dann 2-mal passiert, dass ich eben kurz vor einem Burnout war und er überhaupt nicht verstanden hat, wieso. Weil ich halt nie darüber geredet habe, dass ich nicht mehr kann, dass ich viel zu viel Verantwortung in dieser Ehe übernehme. Diese ganze Mental Load, von der Christiane vorhin sprach und die sie auch in ihrem Buch thematisiert hat, dass diese mich überschwemmt wie so ein Tsunami und ich gar nicht mich wehren kann, weil ich gar keine Mechanismen habe. Ne, das, was wir gerade über Mindset gesprochen haben, diese Tipps, das wusste ich nicht, kannte ich nicht, habe ich noch nie davon gehört. Hätte ich gerne zu der Zeit gewusst und auch angewendet, um dann die Kurve zu kriegen, ne, dass diese Partnerschaft wieder hinzubiegen, weil er hat sich schon zu einem gewissen Grad bemüht, nur irgendwann war halt bei ihm dann auch der Punkt erreicht, wo er nicht mehr happy war mit der Beziehung und dann kam das ganze Fremdgehen, das ich ihm ja auch lange vorgeworfen habe. Es war quasi nur eine Situation, aber das hat mich unfassbar verletzt, weil ich nicht verstehen konnte, wieso er das tut, wo ich doch alles gebe für diese Beziehung. Also das ist schon ein sehr, sehr spannendes Thema, wie verknüpft oder wie weit das Geben und das Nehmen reicht. Und welche Auswirkungen das hat, wenn man nicht Grenzen setzt.
Ja, und gleichzeitig ist es ein sehr grausames, aber trotzdem exzellentes Beispiel dafür, dass selbst wenn du alles gibst und alles tust und dir eigentlich deiner Ansicht alle Erwartungen erfüllst und alles tust, was deinen Partner glücklich macht, kannst du trotzdem abkacken.
Ganz genau.
Ganz genau. Kann genauso passieren.
Ganz genau.
Es gibt keine Garantie für nichts, auch wenn man theoretisch alles richtig macht. Und deshalb allein schon darfst du das auch mal in Frage stellen und auf dich schauen.
Mhm. Ja, wohl wahr.
Es ist jetzt natürlich bei uns Autoren und Autorinnen auch gar nicht so anders. So zum Abschluss noch ganz kurz. Ne? Da gibt es ja auch ganz viele Erwartungshaltungen, vor allem in unserem Genre Liebe und Beziehungen. Da gibt's ja auch ganz viele Sachen, die man theoretisch machen muss. Ganz viele Klischees und Tropes und ja, vielleicht sogar ein Schreibstil oder Settings, ne? Und ja, das ist ja jetzt schon etwas, wo wir uns eher auch ein bisschen schwer tun oder wo wir auch gerne mal Grenzen setzen und sagen, nein, wir müssen es nicht den 47. Chefroman in New York schreiben oder die Liebesgeschichte, wo irgendjemand nach Sylt flüchtet oder nach Schottland oder ich weiß auch nicht.
Und einen Kaffee aufmacht,
genau. So. Das ist ja nicht so unser Ding. Das setzen wir ja dann ganz gern Grenzen.
Ja, vor allen Dingen so dieses Genre.
Ja.
Spiel, ne? Also bist du nur ein Liebesroman? Wenn ja, dann musst du das und das und das alles erfüllen. Wenn du das nicht erfüllst, dann bist du eigentlich kein Liebesroman, sondern irgendwas anderes, was aber keiner weiß, was das dann ist und wo man das einsortieren muss. Also immer diese Genre-Einordnung, die finde ich persönlich am allerschwierigsten, weil ich mir denke, ja, ne, also Liebesroman ist es nicht, weil ich habe jetzt nicht XYZ da drin, aber bräuchte ich vielleicht oder weiß ich auch nicht. Ich kann mich noch erinnern, bei meinem ersten Roman, als ich den ein paar Agenturen vorgestellt habe, kam dann öfter mal das Feedback, ja, willst du es nicht an einem schönen Ort spielen lassen? Und ich, der Ort ist total irrelevant für die Handlung. Ja, aber Provence vielleicht? Oder Italien? Und ich, das Buch spielt nicht in Italien, auch nicht in der Provence, aber das kann nicht reinpassen, weil die Figur gar nichts von der Umgebung sehen würde. Ja, aber wäre schon schön. Ja, okay.
Erwartungshaltung.
Ja, weil es sich dann besser einordnen lässt. Es lässt sich dann besser einordnen und die Leser wissen eher, was sie dann, ja, womit sie rechnen.
Ja, und vor allem, Christiane, stell dir doch das Cover vor mit dem blühenden Lavendel.
Ja, wunderschön. Also über Cover haben wir sowieso ja schon oft diskutiert zu dritt, wie das Cover oft überhaupt nicht zu der Handlung passt, aber ja natürlich anziehend ist und das Auge ist mit, auch egal, was dann da drin steht. Ja, es ist schwer. Und trotzdem will man natürlich auch als Autor, Autorin verkaufen, so blöd wie das klingt. Man möchte ja, dass die Bücher die Leser erreichen. Und wenn man nun total gegen den Strom schwimmt, kann das bedeuten, ja, dann hast du halt ein Buch so, wie du es willst, aber es liest keiner, weil es halt nicht die Erwartungen erfüllt.
Ja, beziehungsweise, dass es gar nicht erst zu den Lesern kommt, die es lesen wollen, weil sie es nicht sehen, nicht wahrnehmen. Das Problem kenne ich sehr gut und es hat mir auch sehr wehgetan, weil eben meine Debütromane, die Märchentrümmer und Trümmermärchen-Dilogie, so ein unfassbar wichtiges Thema behandelt, eben diese Toxizität in einer Beziehung, die sich einschleicht und eben tatsächlich diese Lösungsansätze, wie man rauskommt. Das ist was so viele Frauen unbedingt lesen sollten, aber dadurch, dass es einfach so schwierig für Verlage war, das Buch einzusortieren, kam es einfach nie zu einem Verlagsvertrag. Und ja, ich habe es im Self-Publishing mutig rausgebracht und ich bin auch sehr, sehr happy mit dem Ergebnis. Aber es könnte einfach nur umso viel besser sein, wenn es mehr Sichtbarkeit hätte. Und da sind wir jetzt genau da, also da an dieser Stellschraube, wie weit verbiege ich mich, um eine Botschaft zu vermitteln. Und bei Trümmermärchen wollte ich mich einfach nicht verbiegen. Und ich glaube, so sind wir uns auch einig, dass wir da unsere Schiene weiterfahren, weil wir unsere Botschaften dennoch so ungeschönt präsentieren wollen, wie sie nun mal sind.
Real wie möglich.
So real wie möglich, ganz genau. Bei Midsommercamp habe ich dann aber gedacht, nun, was will ich vermitteln? Ich will Schweden vermitteln, ich will meine Erfahrungen des Auswanderns vermitteln und ich will aber auch eine schöne Liebesbeziehung jetzt schreiben. Und deswegen glaube ich, alles, was das anbelangte, hat einfach gut mit dem Verlag gematcht, den ich gefunden habe, weil die genau das eben so als Nische präsentieren. Soll heißen, man muss nicht immer sich komplett verstellen, sondern man kann natürlich auch gewisse Nischen miteinander kombinieren.
Ja, das passt halt einfach auch gerade. Ne? Es muss ja auch gar nicht unbedingt im Verlag sein, sondern es kann ja auch im Self-Publishing-Buch komplett durch die Decke gehen, weil das halt etwas ist, was gerade total, also ich sage zum Beispiel Sally Park mit ihren K-Pop-Romance-Geschichten, geht völlig ab. Wer hätte das gedacht vor 3-4 Jahren? Ehrlich gesagt, ich nicht. Aber nein, das ist halt eine Nische, das gibt es unglaublich viele Leute, die jetzt K-Pop wahnsinnig geil finden und da hat sie halt wirklich einen totalen Nerv getroffen. Da braucht sie keinen Verlag und da braucht sie keinen niemanden. Da kann sie sich einfach hinstellen und sagen, hallo, ich habe dieses Buch geschrieben und die Leute finden das toll. Und ich freue mich mega und ich feiere sie extrem. Aber genau, das sind halt natürlich, wenn man so eine Nische auch trifft oder ein Thema, das gerade natürlich irgendwo die Leute geil finden, dann hat das natürlich total viel Potenzial. Gut, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen, aber ja, es ist ja, wir sind ja trotzdem immer noch Autorinnen, die gern schreiben und sich mit solchen Dingen auch immer wieder auseinandersetzen. Ja, wie schaut's aus mit euren herzgespinsten Momenten? Hattet ihr weihnachtliche Neujahrsvorsätze oder einfach so vielleicht auch ein paar grenzwertige? Ja, hau raus.
Ja, grenzwertig. Ja, ja, grenzwertig. Ich hatte tatsächlich jeden Tag von der Familie Besuch von unterschiedlichen Teilen der Familie gesplittet, weil es irgendwie nicht anders ging. Und ich habe mir das tatsächlich überstülpen lassen. Ja, du bist doch die mit dem größten Wohnzimmer, da passen wir ja alle rein, ne? Und dann koche ich mal einen Braten für 13 Leute, weil sie unbedingt deutsches Essen haben wollten. Ich hätte auch gerne irgendwas anderes, was einfacheres gekocht, aber nein. Also ich habe mich an Weihnachten und die Tage danach sehr, sehr, sehr verbogen. Ich war Gastgeberin für alle möglichen Events. Und am Ende war ich echt mit Nerven am Boden, muss ich ganz ehrlich sagen. Urlaub war das keiner. Aber es gibt einen Teil von Michaela. Also Michaela ist wirklich ungern Gastgeberin, weil ich mich nicht in dieser Rolle wohlfühle. Ich habe ständig Angst, den Leuten schmeckt das nicht. Und dann bin ich nur am Rennen und Stress ist einfach Stress bei Stress. Da hyperventiliere ich und würde mich dann weinend in der Ecke setzen am liebsten. Also ich bin nicht stressresistent, wenn ich das so sagen darf. Diese Michaela hatte wirklich Stress. Und dann gibt es einen Teil von Michaela, die hat unfassbar genossen, dass sich die Leute so wohl gefühlt haben. Dass wirklich wir so viel Spaß hatten. Wir haben ganz tolle Gespräche geführt in der Zeit, was ich gar nicht angenommen hatte. Ich habe mir das so vorgestellt wie, boah, jetzt siehst du die Leute so oft, jeden zweiten, dritten Tag immer die gleichen Leute aus der Familie, da gehen doch die Gesprächsthemen aus. Nein, es war wirklich so, dass ich sagen muss, jeder Tag war etwas Besonderes und schön. Und deswegen hat sich dann der Stress, der dennoch da war, auch nicht ganz so schlimm angefühlt. Insofern, es war eine grenzwertige Erfahrung. Ich möchte sie nächstes Jahr nicht mehr wieder machen. Ich nehme mir definitiv vor, 26 wird anders. Das plane ich anders.
Sehr schön. Ja, ich hatte auch ein schönes, fast schon spirituelles Erlebnis. Ihr wisst es, ich habe ja dieses Jahr bei den Rauhnächten mitgemacht. Euch beiden habe ich das erzählt. Und für alle, die das nicht so kennen, unter anderem schreibt man da in dieser Zeit zwischen den Jahren, schreibt man Wünsche auf, die man hat für das neue Jahr und verbrennt dann jeden Tag einen Wunsch und am Ende bleibt ein Wunsch übrig. Und diesem einen Wunsch darf man sich dann widmen im nächsten Jahr. Und die anderen Wünsche übergibt man quasi dem Universum. Ja. Entschuldigung. Und jetzt der Wunsch, den ich jetzt übrig behalten habe, der geht halt inhaltlich sehr stark in die Richtung, du kannst dir alles ermöglichen, was du dir wünschst. Und das habe ich jetzt Zeichen gesehen, meinen Wunsch, ein neues Buch zu schreiben, mehr in den Vordergrund zu rücken, weil das ist etwas, was ich mir schon seit 2-3 Jahren sehr aktiv wünsche. Und genau, da habe ich direkt gestern mit angefangen. Also ja, direkt mich hingesetzt und mich diesem Wunsch gewidmet und angefangen an einem Plotentwurf für meinen neuen Roman, der mir schon sehr lange im Kopf herumschwirrt, zu entwerfen. Und das war für mich definitiv ein Herzgespinst. Im Moment, ich hatte sogar eine Herzkerze an und habe einen Tee getrunken, auf dem Zettelchen war ein Herz. Oh. Besser geht es wohl nicht. Oh yeah, ich weiß.
Chapeau. Ich freue mich voll für dich. Also das ist ja wirklich ein Herzgespinst-Moment. Es entsteht ein neues Buch.
Genau.
Ja, das ist dein Wunsch. Du ziehst es durch.
Ja. Ja, mein Herzgespinst-Moment ist ganz kurz und knackig. Ich habe letzte Woche Bescheid bekommen, dass mein Love Friends Vienna Buch ausgewählt wurde für den ersten Ball der Bücher in Wien. Naja, das ist schon denn? Das, was man sich darunter vorstellt. Also ein klassischer Ball in einem Palais in Wien. Und da werden halt auch auf diesem Ball werden dann auch Bücher ausgestellt. Und da habe ich mich beworben und da bin ich jetzt auch dabei.
Wie cool ist das denn? Das habe ich ja noch nie gehört, Ball der Bücher.
Nein, das gibt's auch nicht. Aber ich meine, Wien ist halt eine Ballstadt.
Natürlich.
Ne? Es gibt ja auch den Opernball und auch ganz viele andere. Das ist halt super traditionell und klassisch. Und das ist ganz, ganz tief verankert in der Wiener Kultur, ähnlich wie Kaffeehäuser. Und ja, ich bin sehr gespannt drauf. Ich werde auch versuchen, dass ich hinfahre, dass ich dabei bin. Das ist auch mit inkludiert da. Genau. Also ja, ich hoffe, dass ich es schaffe, dass ich dann auch persönlich dort bin. Und ich bin sehr gespannt. Ich glaube schon, dass das sehr, sehr schön wird. Ne? So ein bisschen Kombi aus Tanzen, keine Ahnung, Quatschen und natürlich dazwischendurch, so stelle ich es mir vor, ne? Immer Bücher. Ist ja der erste Ball der Bücher. Ich kann noch nicht sagen, wie es ist. Es gibt noch keine Bilder oder sonst was oder Erfahrungen. Aber ja, ich habe mich schon gefreut, dass da Love Friends Vienna so dann genau im Herzen Wiens sein wird und ja, auch ein bisschen Diversität reinkommt in einen doch sehr traditionelle Veranstaltung oder in eine sehr klassische Tradition.
Das war jetzt auch gerade mein erster Gedanke, so ein bisschen Regenbogenfarben über dem vielleicht doch sehr traditionellen Ball. Sehr, sehr toll.
Ich hatte mir nicht arg viele Chancen ausgerechnet, weil ich dachte, na, ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ne? Für Ball der Bücher klingt schon sehr klassisch und ist vielleicht ein bisschen too much, aber ich freue mich. Freue mich sehr.
Manchmal ist es genau das, der Kontrast.
Ja, genau. Das glaube ich tatsächlich auch. Ja gut, ihr Lieben. Das war's wieder mal für heute. Mit unserer Liebe, wie sie ist. Gern mal hingebungsvoll und empathisch, aber bitte nicht zu aufopfernd. Ja, wir hören uns wieder in 2 Wochen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr sagt, ja toll, die 3 Mädels, die haben immer was Interessantes, Witziges zu berichten, dann abonniert unbedingt unseren Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wenn ihr es schon getan habt, dann schreib uns gerne ein paar schöne Bewertungen auf der Plattform deiner Wahl oder empfehle unseren Podcast an deine beste Freundin, an deine Lieblingscousinen, alle Menschen, denen du etwas Gutes tun möchtest. Wenn du eine Idee hast, worüber wir noch so quatschen könnten oder sollten, dann schreib uns gern an herzgespinste@gmail.com oder mach mit bei unseren Umfragen oder schau einfach mal vorbei und schreib uns an auf Instagram. Ich bin Sandra Andres, Autorin.
Ich bin Michaela Metzner, Autorin.
Und Sporen.schreibt.
Wir freuen uns auf dich, auf deine Kommentare, auf deine Vorschläge und natürlich, dass du uns auch 2026 wieder durch ein neues, herzgespinstiges Jahr begleitest mit Liebe, wie sie ist. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Macht's gut. Tschüss.